Hallo und herzlich willkommen zur Sendung Osmose, die wieder Beiträge freier Radios vorstellt. Und diesmal ist es ausschließlich Radio Korax, die uns beehren mit drei Themen, die sich aber selber vorstellen werden. Deshalb werde ich dann nichts mehr dazu sagen. Nur so viel, ein Kongress in Nagasaki zu den Folgen der Atomwaffen. Ich finde ein sehr aktuelles Thema bei der Kriegshistorie, des Weiteren vom nuklearen Desaster zum nuklearen Neustart. Es geht um die Katastrophe von Fukushima. Und der letzte Beitrag ist in Lateinamerika angesiedelt, genauer in Peru. Demokratiekrise in Peru. Dieses Rechts-Links-Schema, das können Sie gerade vergessen. Ich hoffe auf einen guten Empfang und übergebe an Radio Korax.
Der 24. Kongress der International Physicians for the Prohibition of Nuclear Weapons hat begonnen in Nagasaki am 1. Oktober. Der Kongress hat begonnen in Nagasaki, wo vor 80 Jahren auch die Atombombe abgeworfen wurde. Ein Kongress, der sich dafür einsetzt, dass es eine Welt ohne nukleare Waffen gibt und das auch ganz passend eigentlich ist, dass er dann in Nagasaki stattfindet, die letzte Stadt, die mit einer Atomwaffe bombardiert wurde. Ich würde einsteigen wollen, einmal vielleicht eher mit einer, so bevor wir uns den Kongress genauer anschauen, ich habe schon gesehen, da wird auch die gesundheitlichen Folgen von Atomwaffeneinsätzen, wird auch diskutiert auf dem Kongress, ist ja auch eines der wichtigen Anliegen, die bei der IPPNW dahinter stecken. Und da würde mich interessieren, jetzt 80 Jahre nach dem Bombenabwurf bei Nagasaki, inwiefern da man inzwischen tatsächlich auch konkrete Aussagen treffen kann zu den gesundheitlichen Langzeitfolgen, die so etwas hat, weil ja ganz häufig eher die Problematik ist, dass es potenziell irgendwann mal Folgen gibt. Und jetzt hier haben wir tatsächlich einen Fall, wo es 80 Jahre her ist, also schon doch deutlich mehr Zeit vergangen ist. Also was für gesundheitliche Konsequenzen sind so in einer Langzeitbetrachtung da tatsächlich zu sehen?
In Hiroshima sind zum Beispiel bis Ende des Jahres 45 140.000 Menschen gestorben. In Nagasaki waren es ungefähr 74.000. So genau kann man die Zahlen gar nicht angeben, weil das ja unter Kriegsbedingungen kaum zu zählen war. Und das waren also Menschen, die entweder durch die Explosion, durch die Verbrennungen gestorben sind oder eben auch durch die direkte Strahlung. Kurz danach sind dann eben auch Leukämien aufgetreten, Jahre später. Und bis zum heutigen Tag treten tatsächlich auch noch Spätformen von Leukämien, also Blutkrebs, auf. Es gibt auch jede Menge Tumoren, also Krebserkrankungen von Organen, die sehr gehäuft in beiden Städten aufgetreten sind. Und weil Sie das jetzt gerade, ich habe gerade einen Vortrag gehört über eine Resolution, die an die Weltgesundheitsversammlung gegangen ist, die aufgefordert wird, diese Folgen der Atombombenabwürfe bis heute und auch der Atomteste übrigens nochmal zu aktualisieren. Also die letzte Studie ist von 97, das ist auch nicht mehr aktuell. Und diese Studie ist angenommen worden, die wird jetzt bis 2029 gemacht. Die meisten europäischen Länder und die Länder, die Atomwaffen haben, waren dagegen, dass diese Studie gemacht wird. Aber die Weltgemeinschaft hat in der Mehrheit es durchgesetzt. So gibt es diese Studie.
Wie wird es begründet, dass da die Länder sagen, so eine Studie soll nicht passieren?
Es geht nicht nur um Atomwaffen, sondern es geht auch um die Atomteste. Und man muss zu den Atomwaffen ja sagen, dass diese schon töten, bevor sie eingesetzt werden. Im Pazifik und in Kasachstan, in der Sahara, überall wurden ja in den USA, in Australien, überall wurden Atomwaffen getestet, am schlimmsten im Pazifik. Und das hat sehr viele Folgen gehabt für die lokale Bevölkerung, aber auch weltweit sind die radioaktive Strahlung angestiegen und radioaktive Partikel weltweit verteilt worden. Das heißt, wenn man natürlich jetzt feststellt, dass da gesundheitliche Folgen entstehen, dann entstehen ja auch Schadensersatzansprüche an die Länder, die damals die Atomwaffen getestet haben. Insofern kann man das nachvollziehen, dass diese Länder das nicht wünschen.
Ja, ist insoweit tatsächlich gut nachvollziehbar, auch von der Überlegung her. Aber trotzdem natürlich problematisch, da dann deswegen die Erforschung.
Menschlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Nein,
ja,
natürlich
genau.
Nicht.
Ja. Und auch problematisch für natürlich auch die Erkenntnis darüber, was für Folgen so etwas hat, was wir jetzt auch gerade gehört haben, dass es bis heute noch massive Auswirkungen auch hat. Der Kongress findet ja in Nagasaki genau aus dem Grund auch unter anderem statt, dass es 80 Jahre nach dem Abwurf ist, ist aber dieses Jahr auch, glaube ich, so aktuell wie schon lange nicht mehr. Ich würde an der Stelle so kurz zurückgreifen. Es gibt immer wieder, gerade auch von Seiten der Friedensbewegung, diesen Hinweis darauf, dass wir so kurz vor dem Einsatz von atomaren Waffen stehen wie noch nie zuvor. Wie konkret wird eigentlich diese Bedrohungslage tatsächlich begründet, die da im Raum steht und um die es da auch geht, wenn wir davon sprechen, dass diese Waffen unbedingt verboten gehören international?
Ja, es gab ja schon mal den berühmten Satz, den Regierung Gorbatschow in Zeiten der Perestroika geprägt haben. Nuclear war cannot be won and must not be fought, must never be fought. Also ein nuklearer Krieg kann nicht gewonnen werden und darf niemals stattfinden. Dieses Denken hat sich leider verflüchtigt aus unerfindlichen Gründen und es wird wieder über nukleare Aufrüstung gesprochen. Es wird leider über nukleare Aufrüstung in Europa und es gibt sogar Stimmen, die sagen, Deutschland soll nuklear aufgerüstet werden. Das ist einfach ein Wahnsinn. Also das Denken hat sich radikal geändert und das ist eben auch Teil des Problems. Man sagt, dass das Atomkriegsrisiko so hoch ist, wie es noch nie war, also höher als zu Zeiten des Kalten Krieges. Da gibt es diese sogenannte Doomsday Clock, diese Weltuntergangsuhr, die Wissenschaftler, Atomwissenschaftler seit 45 immer sozusagen symbolmäßig stellen. Und die haben jetzt den Zeiger auf 89 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Also so dicht vor der Katastrophe war es noch nie. Und das hat mit vielen Dingen zu tun. Erstmal gibt es im Moment sehr viele Kriege. Es gibt Kriege, in die Atomwaffenmächte eingebunden sind. Es gibt erodierende Abrüstungsverträge. Also es gibt eigentlich nur noch den New Start-Vertrag und der läuft im nächsten Jahr aus. Und sonst gibt es eigentlich überhaupt keine Begrenzung mehr für Atomwaffen. Und alle Atomwaffenstaaten rüsten zurzeit auf. Es gibt kaum noch Diplomatie. Es gibt eine Klimakrise. Es gibt zunehmend den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die auch, sagen wir, einen Atomkrieg aus Versehen möglich machen. Also einfach durch Fehlinformationen, durch Fehlkalkulationen kann das durchaus auch passieren.
Da würde ich ganz kurz einhaken, weil ich auch gesehen habe, dass für den Kongress jetzt ein Panel angesetzt ist zu dem Thema künstliche Intelligenz. Inwiefern funktioniert das? Also an und für sich würde ich ja hoffen, dass der Einsatz von nuklearen Sprengkörpern in irgendeiner Form nicht durch eine KI gesteuert wird, im besten Fall. Wo kommt dann das rein mit Desinformation und auch vielleicht zu vielen Informationen durch KI an, was das Bedrohungsszenario angeht?
Also es ist tatsächlich so, dass der menschliche Faktor immer weiter zurückgedrängt wird und es gab ja durchaus dieses Beispiel von Petrov, ich glaube das war 86, dass eine amerikanische Wettersatellit hochgeschossen wurde und die Russen haben es für eine Atomrakete gehalten und ein sehr beherzter Militär, der Petrov, hat gesagt, nein, ich löse hier keinen Atomalarm aus, das kann es nicht sein. Und im Grunde haben wir diesem Herrn Petrov zu verdanken, dass es damals nicht zu einer Eskalation kam. Und wenn man dann natürlich so eine Person nicht mehr hat, sondern dann nur noch ein Schema abläuft, dann kann man sich vorstellen, dass da eben auch keine Korrektur mehr stattfindet.
Im Zusammenhang mit der KI ist ja auch der Energieverbrauch ein großes Thema, was wiederum ganz viel auch eine Frage ist, von wo kommt diese Energie eigentlich her? Und da ist ja Atomkraft häufig auch eine Antwort, die diskutiert wird als angeblich CO2-neutrale Energieform. Allerdings braucht ja auch das Ressourcen. Welche Rolle spielt im Zusammenhang mit Atomwaffen und eben KI dann auch das Rankommen an die notwendigen Ressourcen wie Uran, was ja auch irgendwo aus dem Boden geholt werden muss?
Das ist völlig richtig. Also man braucht enorme Mengen an Uran und man braucht zunehmend Mengen, weil man ja jetzt sogenannten Small Modular Reactors bauen will, also so kleine angeblich Reaktoren, die so im Modulbauweise hergestellt werden und die dann billiger sein sollen. Und es gibt ja jetzt auch schon Google und die ganzen KI-Technologiekonzerne, die überlegen, ob sie eigene Reaktoren bauen sollen. Das heißt, das Ganze könnte sich dann auch der staatlichen Kontrolle entziehen, was natürlich auch schwierig ist. Und der vermehrte Uranabbau, da war jetzt auch ein Vortrag, Uranabbau ist ja doch auch sehr, hat einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit und auf die Krebsentstehung. Und das muss man auch sehr kritisch sehen.
Die Zielsetzung ist ja hinzuarbeiten auf eine Welt ohne Nuklearwaffen. Und da würde mich jetzt vor allem interessieren, es gibt jetzt diesen Kongress in Nagasaki, wo ganz viele Delegationen aus verschiedenen Ländern hinkommen, um über dieses Thema zu diskutieren. Wo sind da die Perspektiven, wie jetzt hier an dem Kongress dran gearbeitet wird, um näher an diesen Punkt zu kommen, dass es keine Nuklearwaffen mehr gibt? Wenn wir, wie gerade gehört, das Vertragswesen und die Diplomatie ja gerade offensichtlich nicht mehr so ganz funktionieren in dem Bereich.
Also erstmal muss man sagen, eigentlich außer einer chinesischen und nordkoreanischen Delegation sind hier fast alle Länder vertreten. Ja, das ist enorm. Wir haben ja auch eine russische Co-Präsidentin, die ist auch hier. Und die hatte kein Problem, in Japan ein Visum zu bekommen, was wahrscheinlich in Europa schwieriger wäre. Wir halten diese Völkerverständigung eben auch sehr hoch. Wir denken, das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, dass wir sagen, wir müssen miteinander reden. Und das macht keinen Sinn. Und ich möchte vielleicht auch nochmal auf eine Studie von dem Herrn Suzuki hinweisen, einen Vortrag heute gehört. Der hat Vorsitzende der Pugwash-Konferenz, ich weiß nicht, ob Sie die bekannt ist, die sich schon seit Beginn, eigentlich seit 45, einsetzt gegen Atomwaffen. Damals mit dem Einstein-Russell-Manifest begründet wurde. Und dieser Vorsitzende dieser Pugwash-Konferenz, Suzuki, die haben in einer Studie 30 Szenarien untersucht, die nach den heutigen Militärstrategien, wie es zu einem Atomwaffeneinsatz kommen könnte. Und es wird ja immer geredet von den sogenannten kleinen Atomwaffen, die aber auch alle schon die Größe von Hiroshima- und Nagasaki-Bomben haben. Oder manche sind auch kleiner, aber trotzdem. Und nennen es to escalate, to de-escalate. Also eskalieren, um zu de-eskalieren. Das ist sozusagen diese Theorie. Was dann aber auch heißt, dass am wahrscheinlichsten ist, wenn so etwas eingesetzt wird, um einen Krieg sozusagen zu beenden, dass ein Atomwaffenstaat diese Waffen nicht einsetzen würde gegen einen anderen Atomwaffenstaat, sondern eben eher gegen einen Staat, der vielleicht eine nukleare Teilhabe wie Deutschland pflegt oder der jetzt andere bedrohliche, für die andere Seite bedrohliche Waffen wie zum Beispiel die Mittelstreckenraketen installiert, um diese Ziele sozusagen zu treffen. Das macht die nukleare Teilhabe und auch die Aufstellung von so Mittelstreckenraketen im Grunde, ist das eine Zielscheibe. Das heißt, Deutschland wird durch diese Sachen auch zur Zielscheibe gemacht. Und ich denke, so sollte man das auch diskutieren. Und Abschreckung ist da nicht unbedingt sehr sinnvoll, denn Abschreckung ist manchmal auch, bewirkt auch manchmal das Gegenteil.
Also auf jeden Fall schon mal ein Argument gegen eine Abschreckungsideologie oder Dogma in dem Kontext von, vor allem auch von dem Einsatz von Atomwaffen. Ich würde da noch ein bisschen auf das Kongressprogramm auch eingehen wollen, weil ich es ganz spannend fand, wie viele Aspekte da eigentlich diskutiert wurden. Und ich habe auch gesehen, dass Sie selber zum Thema der Rolle vom Klimawandel im Kontext auch von Atomwaffen gearbeitet haben. Und es gibt auch ein Panel zu genau dem Thema auch, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist das jetzt nur der Bezug auf, was mit dem Klima passiert, wenn es zu einem größeren Atomwaffeneinsatz kommen sollte? Also wir wissen, dass das ja verheerende Auswirkungen auf die Umwelt hätte, wenn ganz viele von diesen Waffen hochgehen und es einen nuklearen Winter auslösen könnte. Aber gibt es da auch noch einen Zusammenhang, der zu sehen ist mit den aktuellen Klimawandeleffekten, die wir schon beobachten können im Kontext von wann Staaten und wie nukleare Waffen gedenken zu nutzen?
Indirekt ja, weil im Grunde ist eine Atomwaffenindustrie nicht denkbar ohne eine Atomindustrie insgesamt. Also die setzt auch voraus, dass man auch Atomkraftwerke baut. Das heißt, wenn diese Technologie angewendet wird, dann bringt es nichts, nur Atomwaffen zu bauen, sondern hat man in der Regel ein ziviles, sogenanntes ziviles Atomprogramm. Und diese Nuklearreaktoren sind tatsächlich ein Problem mit dem Klimawandel. Also wir haben das ja jetzt in Frankreich im letzten Jahr und in diesem Jahr auch erlebt, dass etliche Reaktoren stillgelegt werden mussten, weil die Flüsse zu aufgeheizt waren. Das heißt, das Kühlwasser war nicht mehr ausreichend kalt. Das heißt, es funktionierte nicht mehr aufgrund des Klimawandels. Und insofern gibt es da natürlich auch schon Bedingungen. Eine andere Bedingung ist natürlich, dass durch den Klimawandel der Kampf um Ressourcen, um Land, um Wasser wieder Kriege steigert und dass diese Kriege natürlich immer auch irgendwann in einen Nuklearkrieg führen können.
Da also ein ganz klarer Zusammenhang. Sie sind ja schon einen Tag lang auf diesem Kongress und zwei weitere Tage folgen. Ich würde ganz gerne, würde mich interessieren, was vielleicht bei dem vergangenen Tag für Sie persönlich auch das Spannendste waren, über dem, was Sie bisher schon kannten, hinaus vielleicht.
Also tatsächlich diese Theorie, diese Untersuchung von diesen 30 Szenarien der gängigen Atomwaffen. Theorien oder Atomwaffenstrategien der Atomwaffenstaaten, das fand ich doch schon sehr eindrucksvoll. Also das, wenn man das wirklich runterbricht, dass im Grunde das eher eine Gefahr ist, als dass es einen schützt, weil ja immer von dem Schutzschirm gesprochen wird.
Ein Schutzschirm, den ja auch tatsächlich Japan in Anspruch nimmt, wo dieser Kongress gerade stattfindet, das sich vom Verteidigungskonzept her unter den Schutzschirm von der USA sieht. Andersrum gesehen, auch Frankreich versucht ja so einen Schutzschirm für europäische Staaten zu bieten. Also da vielleicht noch um so ein paar Länder zu nennen, wo das tatsächlich auch eine wichtige Rolle spielt. Mit dem Blick auf die kommenden zwei Tage, gibt es da jetzt noch Programmpunkte, auf die Sie sich besonders freuen oder die ein besonderes Augenmerk bedarfen aus Ihrer Perspektive?
Also ich werde mich für einen Workshop anmelden. Da geht es um nukleare Abschreckung. Und was ist das eigentlich für eine Theorie? Was steht dahinter und was steht da psychologisch dahinter und wie kann man dagegen argumentieren? Weil ich denke, das ist im Moment so das gängige Narrativ, wenn man es mal so sagen kann, mit dem eigentlich auch die nukleare Teilhabe und Hilfe Amerika beschützt uns nicht mehr und so mit seinen Atomwaffen begegnen muss. Also ich denke, da hoffe ich mir, dass ich da gute Argumente finde.
Das sind so auf jeden Fall so zwei Programmpunkte, die hier am Wochenende diskutiert werden, die eine große Bedeutung haben. Es gibt ganz, ganz viele andere Sachen, die hier von verschiedenen Speakers vorgetragen, diskutiert werden. Der Kongress in Nagasaki ist ja jetzt auch der Kongress eigentlich der von ganz vielen ÄrztInnen. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass hier Personen aus einer wissenschaftlichen Praxis eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen für eine Technologie, die massive Auswirkungen hat. Was ich jetzt so mit dem Ausblick auf die Zukunft mich interessieren würde, ist, jetzt kommen ganz viele Menschen zusammen, diskutieren ein Wochenende lang, sind danach im Zweifelsfall besser informiert und auf jeden Fall auch aussagekräftiger zu verschiedensten Themen, gehen zurück in ihre verschiedenen Länder. Welche Effekte soll dieser Kongress darüber hinaus noch entwickeln?
Ich meine, wir bleiben ja in Verbindung, auch wenn wir in die verschiedenen Länder gehen. Also wir haben ja Videokonferenzen und wir sind miteinander vernetzt. Und wir haben ja dieses Programm in der WHO angestoßen. Und wir treffen uns auch auf diesen Staatenkonferenzen, wo es um den Atomwaffenverbotsvertrag geht. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Da sind jetzt ja zwei neue Länder dazugekommen, mit Ghana und Kirgisien. Und das ist jetzt schon die Mehrheit der Staaten, die den Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben hat. Das ist ja unser Ziel, dass wir Deutschland dazu bringen können, diesen Atomwaffenverbotsvertrag zu unterschreiben. Aber das wird noch ein langer Weg sein.
the sky explode.
In Japan wurde vor einigen Monaten der aktuelle Energieplan für 2040 verabschiedet. Darin heißt es, dass bis 2040 40-50% der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen sollen, 20% aus Kernkraft und 30-40% aus thermischen Kraftwerken.
40-50% erneuerbare Energie. Das ist die Zielvorgabe der japanischen Energiepolitik, die hier Nobuo Tanaka nennt, bei einem Gesprächstermin mit der Presse in einem Büroturm im Herzen Tokios. Das Argument für diese Politik ist die Notwendigkeit einer CO2-neutralen Stromerzeugung, wie es der ehemalige Direktor der Internationalen Energieagentur Nobuo Tanaka zusammenfasst.
Industrial policy is everywhere. The green industrial policy is everywhere. To keep the jobs.
Die grüne Industriepolitik ist überall präsent. Doch wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Länder wie Japan und Südkorea sollten genau das angehen. Wasserstoff und Kernenergie sind die entscheidenden Elemente für unser Überleben.
Wasserstoff? Dessen klimaneutrale Herstellung erst in einigen Jahren in nennenswerten Mengen möglich sein wird, wenn in die Technologie ordentlich investiert wird, und Kernenergie, aus der die Bundesrepublik vor wenigen Jahren ausgestiegen ist. Das sind die beiden Zukunftstechnologien für Japan, die Nobuo Tanaka sieht. Gerade was Kernkraft angeht, verfolgt die japanische Regierung auch einen entsprechenden Kurs. Erst im Juli 2025 wurden konkrete Schritte für einen kompletten Neubau eines Atomkraftwerks durch Kansai Electric Power angekündigt. Es ist ein weiterer Erfolg der Lobbyarbeit der Energiekonzerne sowie von Firmen wie Mitsubishi Heavy Industries, die Reaktortechnik herstellen. Doch trotz grundlegender Zustimmung zur Atomkraft kritisiert Noburo Tanaka, der heute Vorsitzender einer Forschungsgruppe zu nuklearer Energie am Cannon Institute of Global Studies ist, den aktuellen Kurs der japanischen Regierung.
As I said, they want to keep the big light water reactor system.
Sie wollen die großen Leichtwasserreaktoren behalten, aber ich glaube, ein kleiner modularer Reaktor wäre ein besseres, dezentrales System. Leichtwasserreaktoren bergen ein enormes Risiko für die umliegende Bevölkerung. Das Modell, für das ich mich einsetze, kleine modulare Reaktoren. Es handelt sich um einen natriumgekühlten Schnellreaktor mit Pyroprocessing. Seine passive Sicherheit wurde 1986 in einem Experiment nachgewiesen. Er schaltet sich auch ohne menschliches Eingreifen ab, selbst wenn es zu einem totalen Stromausfall wie in Fukushima kommt. Außerdem löst es das Atommüllproblem. Normalerweise dauert es 300.000 Jahre, bis die Toxizität des Abfalls eines Leichtwasserreaktors auf das Niveau von natürlichem Uran gesunken ist. Bei diesem System sind es jedoch nur 300 Jahre. Eine Endlagerstätte für 300 Jahre ist leicht zu finden. Das ist mein Argument.
300 Jahre ist lang, aber viel besser als 300.000 Jahre. So it's easy to find the disposal site if it's 300 years. That is my argument.
Nicht ohne Grund geht Nobuo Tanaka 14 Jahre nach dem Unglück von Fukushima so ausführlich auf die möglichen Risiken der kleinen, mit weniger hoch angereicherten radioaktiven Brennstoff betriebenen modularen Reaktoren im Vergleich zu den bisherigen Leichtwasserkernkraftwerken ein.
Große Unfälle ereignen sich alle 10 bis 20 Jahre. Three Mile Island, Tschernobyl und Fukushima.
An die Katastrophe in Fukushima erinnert das Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster Memorial Museum in Futaba.
As part of the national government's nuclear power policies, construction began on a nuclear power station here in Fukushima Prefecture. This created a lot of jobs back home. In March 1971, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Unit 1, began operation. 40 years later, March 11th, 2011, 2:46 p.m. The Great East Japan Earthquake. Magnitude 9.0. The largest earthquake in Japanese recorded history.
Bei dem Unfall in Fukushima war die zu niedrige Lage des Kernkraftwerks und die nicht hoch genügende Schutzmauer zum Meer zentrale Planungsfehler, welche zur Kernschmelze und damit auch zum Austritt von radioaktivem Material führten.
Was ist also der Grund für diese Katastrophe? Sie wurde natürlich durch den sehr hohen Tsunami ausgelöst, aber es war ein menschlicher Fehler.
In der Folge wurden alle 54 Reaktoren im Land damals abgeschaltet, auch auf Druck großer Proteste. Seitdem wurden sie Stück für Stück nach sicherheitstechnischen Nachbesserungen wieder in Betrieb genommen, insbesondere nach der politischen Kehrtwende vor 6 Jahren unter Premierminister Abe. Mittlerweile sind wieder 13 Reaktoren reaktiviert, weitere 20 sollen den Betrieb wieder aufnehmen. Ob das ein vertretbares Risiko ist? Nobuo Tanaka argumentiert zwar für neue, bessere und sicherere Reaktoren, gleichzeitig vermittelt er aber auch den Eindruck, dass wenn der menschliche Fehler angegangen wird, dass es ein vertretbares Risiko sei, die älteren Leichtwasserkernkraftwerke zu betreiben.
Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Wir müssen aus diesen Erfahrungen lernen und versuchen, denselben Fehler nicht zu wiederholen, indem wir die Vorschriften ändern. Wir führen zahlreiche Reformen im Bereich der Regulierung und der Anforderungen an Kernkraftwerke durch, was mit enormen zusätzlichen Kosten für einen neuen Rechtsrahmen, eine neue Regulierungskommission und so weiter verbunden ist.
Gleichzeitig betont er auch,
Durch den Tsunami kamen 20.000 Menschen ums Leben. Aber der radioaktive Unfall von Fukushima hat keine direkten Todesfälle verursacht.
In Fukushima produzierte der Energiekonzern TEPCO im Kernkraftwerk den Strom für die Millionenstadt Tokio. Dazwischen liegen 4 Stunden Zugfahrt.
Mit dem aktuellen Energieverbrauch pro Person ist Atomkraft wichtig. Deshalb habe ich Vorbehalte gegenüber KI, denn das wird mehr Energie kosten und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg nach vorne ist. An einem Ort wie diesem, der die Katastrophe direkt erlebt hat, glaube ich persönlich, dass es okay wäre, sich von der Atomkraft zu verabschieden.
Diese Bewertung gibt Tatsuhiro Yamane vor einem großen Wandgemälde in Futaba ab. Auf dem in großen Buchstaben über der Darstellung traditioneller japanischer Trommler Human Power steht.
Futaba, wo wir uns gerade befinden, war ursprünglich eine Stadt mit etwa 7000 Einwohnern. Also keine besonders große Stadt. Zur Veranschaulichung, die aktuelle Einwohnerzahl von Futaba liegt bei etwa 180 Menschen. Als 2011 das große Ost-Japan-Erdbeben, der Tsunami und die Atomkatastrophe stattfanden, musste die gesamte Bevölkerung dieser Stadt evakuiert werden. Und bis 2022 durfte niemand hier bleiben.
Up until 2022.
So leitet Swastika Yayo die Führung durch Futaba ein. Futaba könnte widersprüchlicher nicht sein. Reisende kommen an einem neu gebauten Bahnhof an, dem ein gerade entstehender neuer Einkaufsladen gegenübersteht. Ein kleines, von einem blauen Wandbild verziertes Café ist weniger Meter weiter, vor dem ein Musiker auf einem E-Piano spielt. Eine Handvoll Menschen kommt vorbei, lauscht der Musik und unterhält sich. Die Führung durch Futaba bietet Tatsuhiro Yamane zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Swastika Yayo und Trishit Banerjee an. Dass Tatsuhiro Yamane heute diese Führung macht, ist dabei eher eine zufällige Entwicklung.
Als ich als Betreuer für die Stadtverwaltung tätig war, hatte ich die Gelegenheit, Hunderte von Menschen zu interviewen, die zur Evakuierung gezwungen worden waren. Aus ihren Geschichten habe ich gelernt. Und mit dem Wunsch, die Kultur und Lebensweise von Futaba weiterzugeben, habe ich diese Tour zusammengestellt.
Knapp 3 Kilometer weiter vom Ortskern steht die Ruine des Kernkraftwerks Fukushima. 2011 gab es hier ein Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami, der 22.318 Menschen das Leben kostete. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zur Kernschmelze in 3 Reaktorblöcken und zum Austritt radioaktiver Emissionen. Bis zu 150.000 Menschen wurden evakuiert.
Da die Strahlenbelastung hier in Futaba sehr hoch war, musste das Gebiet dekontaminiert werden. Für den Dekontaminierungsprozess gibt es grundsätzlich 2 Ansätze. Zum einen kann man die Strahlung physisch mit Wasser abwaschen, zum anderen kann man das Gebäude einfach abreißen.
And a lot of people who had property, who had houses here, have chosen the latter because there's a lot of
viele Menschen, die hier Immobilien oder Häuser besaßen, haben sich für Letzteres entschieden, da es viele schmerzhafte Erinnerungen gibt und dieses Stück Land mit vielen Traumata verbunden ist. Aber es gibt auch einige Gebäude von kultureller Bedeutung, wie das wir dort sehen. Es war früher ein kleines Krankenhaus. Es existiert seit etwa 1926. Es wurde renoviert, weil es einen kulturellen Wert hatte.
Während Swastika Yayo vom Wiederaufbau des einst 7000 Einwohner zählenden Dorfes spricht, geht in den Reaktoren die Kernschmelze weiter. Eingedämmt durch aufwendige technische Lösungen und eine permanente Kühlung der Reaktoren. Tatsuhiro Yamane wohnt nun schon fast 3 Jahre in Futaba. Er zog mit seiner Frau und ihren Kindern dorthin, kurz nachdem 2022 die Wiederansiedlung erlaubt wurde.
Als ich in Tokio lebte, hatte ich wirklich keine Ahnung, dass die Energie, die in ganz Tokio verbraucht wurde, aus Fukushima geliefert wurde. Es war also tatsächlich das erste Mal, dass mir klar wurde, dass ich als jemand, der in einer städtischen Gegend geboren und aufgewachsen war, eigentlich dank dieser ländlichen Gebiete überlebte. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich vielleicht zu den Menschen gehöre, die Fukushima geschädigt haben, und das ist etwas, was ich zu verarbeiten versucht habe.
Heute bietet er Führungen an, mit denen er das Stigma bekämpfen möchte, das Menschen aus dem Katastrophengebiet andernorts anhaftet. Gleichzeitig möchte er Menschen überzeugen, nach Futaba zu ziehen. An das Leben mit der Strahlung haben sie sich hier angepasst. Eine große Gefahr sieht Tatsuhiro Yamane nicht.
Ich glaube, die Gebiete, für die das Betretungsverbot aufgehoben wurde, sind sicher. Aber es gibt noch Gebiete mit erhöhter Strahlung, die machen uns Sorgen. Als Menschen, die in dieser Gegend leben, sehen wir es als unsere Pflicht an, auf Bereiche hinzuweisen, die unserer Meinung nach nicht ordnungsgemäß dekontaminiert wurden. Wir können der Regierung mitteilen, dass sich darum gekümmert werden muss.
Nach dem Austritt radioaktiven Materials aus dem Leichtwasserreaktor in Fukushima umfasste die Sperrzone einen Bereich von 20 Kilometern. Nur durch die Dekontamination konnten die Strahlenwerte so weit reduziert werden, dass die Gegend wieder zum Bewohnen freigegeben werden konnte. Die meisten wollen jedoch nicht zurückkehren. Sie haben sich über die 14 Jahre an ihren neuen Wohnort eingelebt. Außerdem bleibt die Frage, von was man in Futaba leben kann.
An den Orten, an denen die Dekontaminierung stattgefunden hat, wie hier, kann man, wenn man tatsächlich 3 Jahre lang Landwirtschaft betreibt, bei der keine Strahlung nachgewiesen wird, ab dem 4. Jahr kann man seine Produkte tatsächlich verkaufen. So wurden 550 Hektar rund um die Station dekontaminiert.
Einfache Bedingungen für die Landwirtschaft sind es also nicht im ländlichen Futaba, wie Tatsuhiro Yamane ausführt. Etwas Industrie hat sich allerdings tatsächlich auch angesiedelt. Auch dank einem Regierungsprogramm, welches speziell Robotertechnik in die Region holt. Zwischen dem Ortskern und der Küste stehen neue Fertigungshallen, umgeben von Feldern. Im Ortskern stehen vor allem die Erinnerungen. Verfallene Wohnhäuser, abgesperrt mit Flatterband. Hinter vermoderten Vorhängen ist die damals zurückgelassene Inneneinrichtung zu sehen. In einer alten Bar liegen umgekippte Flaschen auf der halb eingestürzten Theke. Mauern weisen zentimeterbreite Risse auf. Überall, wo man hingeht, stehen alle paar Meter Strahlungsmessgeräte, die Werte, wie zum Beispiel 1,034 Mikrosievert anzeigen. Die stillen und weitgehend menschenleeren Straßen Futabas wirken wie eine Geisterstadt. Der Ort ist ein Mahnmal für die Katastrophe. Eindrücklicher, als es der neue Tsunami-Deich an der Küste oder das vom Staat errichtete Museum je sein könnten. Von den Dekontaminationsarbeiten ist auch einiges an Altlast übrig geblieben, welche an die Katastrophe erinnert. Große Lagerflächen mit strahlenden Erzsäcken, sogenannte Interimslager.
Die Regierung hat versprochen, dass sich die Bedingungen in diesem Gebiet bis 2045 verbessern werden und dass die hier gelagerten Abfälle ebenfalls abtransportiert werden. Dies wird auch mit extrem hohen Kosten verbunden sein.
Während der etwas über 4-stündigen Zugfahrt von Futaba zurück nach Tokio ziehen sauber im Schachbrettmuster angeordnete Reisfelder am Fenster des ruhigen und klimatisierten Zuges vorbei. Im Hintergrund steigen die grünbewaldeten Hügel der japanischen Berge empor. Dinge, die einem nach 2 Tagen in Futaba besonders auffallen? Die Dächer der meisten Dörfer und der dicht bebauten, schnell in die Höhe wachsenden Häuser in den Randgebieten der Metropole sind nicht mit Solarpanelen verbaut. Nur bei einer Ansiedlung von vor wenigen Jahren gebauten Einfamilienhäusern sieht es anders aus. Hier hat jedes Dach ausreichend Solarpaneele und auf den Grundstücken stehen Wärmepumpen. Tokio pulsiert. Die Stadt lebt, das ist offensichtlich. Vom elektrischen Strom, Überall sind Neon-Leuchtreklamen, die an den glänzenden Stahl- und Glashochhäusern der Moderne emporklimmen. Doch Fukushima mahnt, dass der Preis für diese Welt sehr hoch sein kann. Im Hochhaus nahe dem Regierungsviertel Tokios wirkt deswegen auch der Zukunftsoptimismus verlockend, den Tanakas Konzept kleiner, modularer, weniger riskanten Reaktoren versprüht. Außer einer Handvoll Prototypen gibt es jedoch bisher keine kommerziell nutzbare Produktion dieser Reaktoren. Bleibt also nur die von der Regierung verfolgte Politik, die Leichtwasserreaktoren vom selben Typ wie denen in Fukushima wieder in Betrieb zu nehmen?
Why the Japanese government, they admitted that nuclear power doesn't meet.
Sie haben zugegeben, dass Atomenergie der Klimakrise nicht gerecht wird. Es wird mindestens 20 Jahre dauern, bis ein neuer Reaktor in Betrieb genommen wird. Es wird 2045 sein oder so, bevor der Reaktor am Start ist.
It will be maybe the 2045 or something like that 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 reactor start the operation. But the other energy.
Andere Energiequellen sind viel schneller als Atomkraft.
So reagiert Mika Obayashi auf den aktuellen politischen Kurs der Regierung. Sie spricht dazu in einem anderen klimatisierten Seminarraum weit entfernt vom Regierungsviertel mit seinen hohen Bürotürmen. Mika Obayashi ist vom Renewable Energy Institute. Die Zahlen, die sie mitgebracht hat, sind ernüchternd. Der aktuelle Energiemix in Japan besteht zu 65% aus vor allem importierten fossilen Brennstoffen und nur zu 25% aus erneuerbaren Energien. Ohne die Atomkraft, die noch einmal 10% ausmacht. Die Regierung setzt auf den Ausbau von Atomkraft sowie Wasserstoff und die Ammoniak-Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und ihrem Klimaziel von 40-50% Erneuerbaren gerecht zu werden. Dabei ist aber jetzt schon Solarstrom mit nur einem Drittel der Kosten die günstigste und am schnellsten expandierende Stromquelle.
So we see.
Wir sehen also, dass diese Art der Regierungspolitik immer noch sehr teuer ist, nur um die existierende Industrie zu schützen.
Allein aus Kostengründen, so Mika Obayashi, müsse in Solar-, Wasser- und Windkraft investiert werden. Entsprechend erfreut berichtet sie, dass während dem letzten Jahr fast die gesamte neu ans Netz angeschlossene Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stammte.
So we need to accelerate. That one. And then those are the, our electricity.
Wir müssen das beschleunigen. Unser Szenario ist 80% erneuerbarer Energien bis 2030. Eine Abschaltung von Kohle und Atomkraft und bis 2040 schätzen wir, dass wir 90% erneuerbare Energien haben können.
Ein Ziel, das laut einer Studie der NGO auch realistisch ist. Bei entsprechendem politischen Willen. Der politische Wille aber ist wie so häufig der Knackpunkt. Ein ökonomisch eindeutiger Weg zur Energiesicherheit in Japan, hohe Strompreise auf der einen Seite im Vergleich günstige Anschaffungskosten von Solarenergie auf der anderen, wird von den Interessen der seit 50 Jahren regierenden rechtskonservativen LDP ausgebremst, wo es geht, um die eigenen Profitquellen wie staatlich massiv subventionierte Kernkraftwerke zu schützen. Eine Politik, die sich in den kleinsten Details widerspiegelt.
And then in Japan that we have the special regulation for the power produce that is a priority dispatch.
In Japan gibt es eine besondere Regelung. Es gibt eine Priorisierung für die produzierte Energie, die für die Atomkraft gilt und zum Teil auch für Kohle. Sie dürfen weiter produzieren. Während Solar- und Windenergie eingeschränkt werden, bevor der Atomstrom heruntergefahren wird, wobei eigentlich der Atomstrom nie beschränkt wird.
Diese Regelung, von Mika Obayashi nur am Rande erwähnt, bedeutet, dass bei Energiespitzen kein Geld für Solarstrom gezahlt wird, damit der teurere Strom aus Atomkraftwerken bezogen werden muss. Kosten, die waren immer wieder Thema. Blieben aber meist vage. Eine Recherche und ein einfacher Dreisatz aber kommen zu dem Ergebnis, bei einer Bevölkerung von 120 Millionen Menschen belaufen sich die vor allem aus Steuermitteln finanzierten Kosten für Evakuierung, Aufräumarbeiten und Wiederaufbau in Fukushima inzwischen auf über 1.500 Euro pro Kopf.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Vier langweilige Stunden pro Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde klar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb. Trage statt tragender Mann der UNITA Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich. Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973, meine Mutter presste, gebar und liebt mich. Trägt mich an der Brust, stillt und wiegt mich. Indessen, Mutter mit Sohn in Kambodscha, den Schuss zu spät sah. Er wär wie ich jetzt 23. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know. Ich war ein ABC-Schütze in der Zeit um 80. Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit entfacht sich um Europa. Gewählt das Schlachtfeld um die Macht auf der Welt. Euer Opa dacht vielleicht an damals, als auch er sich auf die Straße stellt. 83, Angst macht sich breit. 3 Jahre später Tschernobyl. Seh wieso sowieso, wie den, der noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Khalaba, in mir prägt was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. Get to the heart of it, cause if you don't go, you never ever, never ever gonna know. Wir waren 18. Antifas mit Intifada-Schal und Army-Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte. Nein, gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andi sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten übte. Nur unsere Herzen glühten für die Rights in US-Städten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl auf Lichterketten. Und als ob sie's wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wählerfang. Ich weiß, was Tracy Chapman für Mandela sang. Talk about the revolution. Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, never, ever, never, ever gonna know anything is connected to anything. It's connected to anything. It's connected to anything. Cause you is all, and all is you. Is you is all is you. Is you is all. Anything, anything, anything.
Peru befindet sich seit 2016 in einer politischen Krise. Wie erleben Sie diese Krise denn in Ihrem Alltag in Lima?
Es kommt darauf an, wo man wohnt und was man macht, ob man diese Krise direkt mitbekommt. Also ich wohne jetzt in einem relativ guten Viertel hier in Lima und kriege da nichts mit. Allerdings, die Kriminalität hat sehr, sehr stark zugenommen, exponentiell würde ich sagen. Auf der einen Seite vor allem die Mordraten. Also die waren ja relativ niedrig im Vergleich Südamerikas bisher. Die sind immer noch niedriger als in Kolumbien oder in Brasilien, aber die sind um 35% gestiegen innerhalb eines Jahres nur. Und auf der anderen Seite die Schutzgelderpressungen. Die Schutzgelderpressungen richten sich vor allem an kleine Händler, Leute, die einen Tante-Emma-Laden haben, die einen Marktstand betreiben, Leute, die irgendein Transportgeschäft haben, von einem kleinen Lastwagen bis zum Mototaxi oder bis zu einem Busunternehmen. Sogar gegen Privatschulen gab es bereits Drohungen, sogar Ärztepraxen waren betroffen. Und das betrifft sehr, sehr viele Menschen hier in Peru. Und es wird schlimm, vor allem, weil die Schutzgelderpresse da auch immer wieder mal jemanden umbringen, ne? Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Können Sie uns erklären, welche Ursachen es für die politische Krise in Peru gibt und wie sich vielleicht auch die aktuellen Proteste darin einordnen lassen?
Die Krise begann mit der Absetzung des Präsidenten Vladimir Paul Kuczynski im Jahr 2017, meine ich, war das 2016 oder 2017. Und danach hat kein Präsident mehr das Mandat fertig bekommen, zu Ende geführt. Der Hintergrund ist der Glaube in die Repräsentanz einer sozusagen parlamentarischen Demokratie. Und momentan ist es wirklich, der Hintergrund ist, dass der Kongress, so wie er zusammengesetzt ist, sowohl von Parteien, von der Menge der 14 Gruppierungen, aber auch der Leute, die dort drin sitzen, ist, das hat mal ein Journalist hier halt als Lumpenkongress bezeichnet, so wie Marx damals Lumpenproletariat gesagt hat. Ne? Und das trifft sie nicht zu. Du hast auf deiner inzwischen ein Staatswesen, das immer weniger präsent ist, das sich herauszieht. Das bekommt man auch vor allem außerhalb Limas mit, wo große Gebiete eigentlich immer staatenloser werden. Also vor allem da, wo illegal Gold geschürft wird, wo illegal Koka angebaut wird oder Holz abgeschlagen wird. Und angesichts des hohen Goldpreises sind es also immer größere Gebiete in Peru. Und ansonsten haben sie hier eine große Korruption. Also was nochmal ein Auslöser war hier, der das Ganze, ich sage jetzt mal, diese Demokratie, die sowieso schon wackelig war, aber nochmal stark, zumindest der Auslöser, nicht der Grund, aber der Auslöser, die diese wackelige Demokratie zusammenfallen ließ, immer mehr zusammenfallen lässt, so muss man sagen, wir sind noch eine Demokratie, das war der Odebrecht-Skandal. Der Odebrecht- und Korruptionsskandal, große brasilianische Baufirma, die gerade in den Nullerjahren gab es ja viel Geld aufgrund des Rohstoffbooms und gerade Peru hatte einen großen Nachholbedarf bei Infrastrukturen, da flossen sehr, sehr viel Gelder. 2016 kam aus, dass es eben ganz viel Schmiergelder auch geflossen sind und dass alle Präsidenten des sogenannten demokratischen Aufbruchs auch welche angenommen hatten. Diese Korruption, das höhlt eine Demokratie und auch das Vertrauen der Leute in den Staat von innen aus.
Und dieses mangelnde Vertrauen hat jetzt auch zu den Protesten geführt?
Es gab einen bestimmten Auslöser der Proteste. Es war ein Gesetz, das auch unabhängige Arbeitende jetzt in die private Krankenversicherung einzahlen müssen. Da muss man sagen, auch nochmal im Hintergrund ist, 70% aller peruanischen Arbeitstätigen haben keine soziale Absicherung. Wir würden wahrscheinlich sagen, wir sind kleine Selbstständige. Hier sagt man Informelles. Informelles, sie sollten auch Steuern zahlen, ob sie das machen, ist auch die andere Frage. Aber die haben keinerlei Absicherung und die Löhne sind sehr niedrig. Und das heißt, wenn du dann davon noch zwangsweise was in deine Rentenversicherung einzahlen muss, dann ist das natürlich schon, das merken die Leute und gerade junge Leute. Das war der Auslöser, aber das andere ist, wie Sie ja schon gesagt haben, die Präsidentin ist absolut unbeliebt. Der Kongress ist unbeliebt. Man muss ganz klar sagen, die Präsidentin war eine Marionette des Kongresses. Ja, das war es nicht. Sie hatte letztlich null Macht. Und ja, die Jugendproteste, sie sind nicht massiv. Aber jetzt am Mittwoch ist ein weiterer Protest angesagt und ja, man muss schauen, was sich zusammentut. Auf der einen Seite haben nämlich, wer protestiert hat, das haben vor allem die von den Schutzgelderpressungen betroffenen Händler und Busfahrer und Taxifahrer, die haben öfters mal in diesem Jahr Lima mit Protesten sozusagen lahmgelegt. Und dann kommt jetzt diese sogenannte Generation Z dazu. Inzwischen haben sich auch andere Teile der Zivilgesellschaft, auch wenn sie noch nicht direkt von den Schutzgelderpressungen betroffen sind, auch solidarisiert. Und ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, was sich da an Protestpotenzial auch auf der Straße zusammentut. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es gibt auch wenig Alternativen. Also ich habe einen Bekannten vor kurzem gefragt, ja, und jetzt, nachdem dieser neue Präsident, der ja letztlich auch nur eine Marionette ist mit ganz vielen Anschuldigungen, gibt es jetzt Proteste gegen ihn? Er sagt, ja, wofür sollen wir denn protestieren? Ne? Also was soll besser kommen? Wie könnte es besser kommen? Das ist schon die große Frage.
Boluarte hatte ein Gesetz unterzeichnet, das Beteiligten an den Massakern während des Bürgerkriegs vor 25 Jahren eine Amnestie erteilt hätte. Welche Rolle spielt denn vielleicht die Aufarbeitung von Unrecht in der peruanischen Gesellschaft in der demokratischen Krise Perus? Mich hat das auch so ein bisschen an Javier Milei erinnert und seinen Umgang sozusagen mit der früheren Militärdiktatur in Argentinien ein Stück weit.
Ja, das spielt schon eine Rolle, aber man muss auch sagen, was natürlich viel präsenter ist, das sind die 50 Toten, die es die Polizei und Militär vor 3 Jahren erschossen. Das war genau als Dina Boluarte, die jetzt abgesetzte Präsidentin, das Amt von ihrem Vorgänger Pedro Castillo übernahm, der abgesetzt wurde. Sie war die Vizepräsidentin, ist nachgerückt, ist zunächst nachgerückt, verfassungsgemäß hat sich dann gleich distanziert von ihm. Und seine Anhänger, dessen Anhänger gingen auf die Straße monatelang, vor allem aus den südlichen Landesteilen. Und da hat Polizei und Militär 50 Leute erschossen und das wurde noch nie aufgearbeitet. Also ich glaube, wenn, dann ist das noch präsenter den Menschen. Das andere natürlich, das Amnestiegesetz, ist auch, ja, ist schlimm. Aber ich würde jetzt mal sagen, deswegen gehen ganz wenige auf die Straße. Wenn sie auf die Straße gehen, dann ist es wegen Schutzgelderpressung, dass die Präsidentin nicht geschafft hat, also nicht nur nicht geschafft hat, sondern wirklich zynisch vorgeht dagegen. Also sie hat zum Beispiel so Sachen gesagt, ihr wieder vor kurzem, ja, sie sollen halt kein Handy, keine Nummer annehmen, die sie nicht kennen an ihrem Handy. Solche Sachen bringt sie dann. Das ist, man kann nur sagen, das ist zynisch. Und dann sicher vor allem bei den Leuten in südlichen Landesteilen, die stark indigen geprägten Landesteile, da sind natürlich diese 50 ungesunden Toten vor 3 Jahren, das wiegt noch schwer. Ja, ich würde sagen, schwerer als das, was vor 25 Jahren geschah.
Sie haben ja davon gesprochen, dass es auch einen politischen Neustart braucht. Wie wahrscheinlich ist es, dass der aus dem politischen Establishment kommt in Peru?
Unwahrscheinlich. Sie müssen sich sowas über vorstellen. Ich glaube, es gibt sowas wie ein politisches Establishment, gibt es gar nicht mehr. Das sind, schauen Sie, jetzt haben wir 14 Wahlgruppierungen im Parlament, die jeweils ganz unterschiedliche Allianzen schmieden. Also dieses Rechts-Links-Schema, das können Sie gerade vergessen. Ja, da paktiert jeder, wer mit jedem, wie es gerade passt. Ein riesiger Wirtschaftsfaktor sind inzwischen die informellen bis illegalen Wirtschaften. Also das sind vor allem Gold, da gibt es so halblegal und dann Coca und natürlich vieles andere noch. Und die haben inzwischen ihre Vertreter im Parlament. Und ansonsten, also das sind vor allem Einzelinteressen, die jetzt im Parlament sitzen. Und das ist jetzt mit 14 Gruppierungen so. Für die Wahlen, die nächstes Jahr am 26. April ist die erste Wahlrunde angesagt. Da haben sich 42 Wahllisten eingeschrieben, müssen Sie sich mal vorstellen. Ich nehme an, es wird nächstes Jahr irgendwann auch wieder so ein Retter auftauchen, den wahrscheinlich vielleicht niemand bis jetzt kennt, den die Leute als Retter anschauen. Und der wird dann vielleicht gewählt worden. Ich meine, ich bin jetzt gespannt, was jetzt am Mittwoch passiert, ob zum Beispiel diese Regie doch noch abgesetzt wird. Könnte passieren. Und dann kommt halt die nächste, nicht Marionette, aber das könnte jemand vom Kongress, das ist dann der Kongress, also der Parlamentspräsident ist dann dran. Und das kann natürlich in Richtung Diktatur gehen. Also ist ganz klar, vor allem weil Kriminalitätsbekämpfung ist das Riesenthema und Bukele von El Salvador wird sowieso überall als Haltfigur angesehen. Also wenn, dann denke ich, dass es in Richtung noch mehr autoritär oder sogar diktatoriales Regime geht.
Jetzt würde ich abschließend nochmal fragen, Sie leben ja schon länger in Peru und kennen das Land sicherlich nicht nur als Land der Krisen. Warum haben Sie sich denn für das Land als, ich nenne es mal Wahlheimat, ich weiß jetzt nicht, ob das so ist, aber erstmal als Heimat gewählt und was ist dann für Sie der Reiz dennoch an Peru?
Schön, also ja, ich wohne seit 25 Jahren, ich sage auch, ich langweile mich mir nie, ich habe mich hier noch nie gelangweilt und ich habe Arbeiten, Jobs, ich kann mein Geld mit dem verdienen, was ich super gern tue und was ich auch sehr sinnvoll finde. Ich habe inzwischen natürlich hier auch mein Netzwerk und alles. Ich finde, Peru ist eines der interessantesten Länder, auch kulturell interessant, vielschichtig in ganz Südamerika und zu sehen, wie jetzt dieses Staatswesen, dieser Staat also so zerfällt, das tut natürlich schon weh, muss ich sagen. Ja. Auf der einen Seite, das muss man vielleicht auch noch sagen, ja, also wenn Sie Wirtschaftskreise fragen, dann muss ich natürlich sagen, Peru ist die Wirtschaft, die wächst am meisten in ganz Südamerika. Die Währung ist die stärkste Währung, das soll in ganz Südamerika. Und inzwischen die Regierung, die ist natürlich, die macht hier ein Bergbauprojekt nach dem anderen wieder auf, weil er vielleicht irgendwann ein bisschen stillgestanden ist wegen Umweltauflagen und natürlich die ganze illegale und informelle Ökonomie. Peru ist auch ein Goldgräberland momentan, ne? Aber ein Goldgräberland im ganzen